Hier ist Familienstark trotz LRS, dein Mutmach-Podcast mit Corinna und Nadine von Anderslernen. Schön, dass du dabei bist. Willkommen zu einer neuen Folge von Familienstark trotz LRS. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie ist eigentlich der Weg von der Diagnose bis hin zur effektiven Hilfe, ja, den du definitiv nicht alleine gehen solltest. Wir beginnen mit dem ersten Schritt. Das ist ja in den meisten Fällen jetzt schon die Diagnose. Die haben wir erhalten aus der Schule, vom Kinderarzt, Kinderpsychologen. Und jetzt haben wir diese Diagnose und dann fragen wir uns, was sind jetzt die nächsten Schritte, was kann ich tun, an wen muss ich mich wenden?
Ja, zu dem ersten Schritt vielleicht noch zu ergänzen. Es macht immer Sinn, auch zu einem Kinderoptometristen zu gehen, also zu einem Kinderaugenarzt, der nochmal ganz genau feststellen kann, dass auch nicht irgendwas Organisches vorliegt, genauso zu einem Ohrenarzt, weil wir auch schon Fälle hatten, wo zwar Symptome von LRS vorlagen, aber eigentlich nur aufgrund der Tatsache, dass nicht richtig gehört oder gesehen wurde. Richtig. Und dann sind die Symptome die gleichen. Du kannst es dann nicht, aber dann ist es nicht zwangsläufig so, dass man wirklich eine LRS hat.
Genau. Und auch da nochmal der Hinweis, jedes Bundesland macht es anders. Also
auch da wieder der Hinweis zum Bundesverband für Legasthenie, weil dort findest du die Listen mit den Erlassen, wo du genau gucken kannst, welcher Erlass gilt in meinem Bundesland. Wir können uns jetzt auch lange darüber auslassen, dass es nicht sinnvoll ist, dass Schulen Diagnosen stellen. Das ist vollkommen klar. Aber in den meisten Fällen ist es ja auch so, dass wenn eine Diagnose von einem Facharzt vorliegt und so, ich würde behaupten, dass dann die Schule natürlich auch sich dieser Diagnose anschließt. Also ich habe noch nie gehört, dass die Schule dann testet und sagt, also für uns liegt das nicht vor. Also das ist sozusagen ausgeschlossen. Ja. Aber es gibt eben den Fall, dass Bundesländer sagen, wir testen das grundlegend auf jeden Fall selber. Und dann wäre es nicht sinnvoll, vorher zu einem Kinderarzt zu gehen, der dann das Gleiche feststellt und dann muss das Kind aber trotzdem in der Schule nochmal getestet werden. Mhm. Ganz wichtig da auch nochmal der Punkt, LRS-Diagnose nur dann, wenn ein IQ-Test vorliegt, der mindestens durchschnittlich ist. Das ist auch ganz wichtig, nochmal als Hinweis. Aber dazu findet ihr auch ganz viele Infos, eben wie gesagt, auf der BVL-Seite. Da sind all diese grundlegenden Informationen auch nochmal gut aufgeführt.
Und auch aus eigener Sache die Info, Lerntherapeuten dürfen keine offiziellen Diagnosen stellen.
Nein, genau. Wir sind keine Ärzte und das ist wichtig für euch zu wissen. Also wir können natürlich gucken, liegen Symptome vor, aber niemand, der Lerntherapeut ist, darf sich anmaßen, eine Diagnose zu stellen. Ja, zweiter Schritt, ich habe die Diagnose nun, entweder weiß die Schule schon Bescheid und dann geht das Ganze sowieso seiner Wege oder aber ich gehe mit meiner fachärztlichen Diagnose zur Schule und bespreche alles Weitere. Parallel dazu immer anzuraten, schon mal gleich einen Lerntherapieplatz sich irgendwo zu sichern.
Genau, also genau, das ist im Prinzip ja schon Schritt 3 dann, den ich gehe. Und zwar suche ich mir aktiv einen Lerntherapieplatz. Ja, richtig.
Genau, nach welchen Kriterien gehe ich da vor?
Ja, also definitiv würde ich nach einem Lerntherapeuten suchen, der 1:1 betreut und nicht in Gruppen arbeitet.
Warum nicht in Gruppen? Also welchen Vorteil hat das Ganze? Also wenn das 1:1 ist? Das liegt auf der Hand. Wenn jemand 1:1 mit dem Kind arbeitet, dann ist auch sichergestellt, dass das Kind auch wirklich an den Punkten abgeholt wird, wo es gerade Hilfe braucht. Mhm. Es geht letztlich um Basiskompetenzen, die man da dann auch durch Testverfahren eben sehen kann, die nicht angelegt sind. Und dann macht es überhaupt keinen Sinn, mit anderen Kindern zunächst zu arbeiten, die vielleicht auf einer völlig anderen Stufe unterwegs sind. Und dann langweilt sich der eine, während der andere überfordert ist. Das funktioniert halt gerade in der frühen Phase nicht. Nee. In späteren Phasen vielleicht, aber selbst da, finde ich, ist umstritten. Also jeder, der sagt, also dann machen wir mal gleich in der Gruppe und wir machen alle das Gleiche, da würde ich sehr vorsichtig sein. Auch ganz wichtig, Lerntherapie ist nicht Nachhilfe. Auch das nochmal ganz wichtig zu wissen. Ne? Nachhilfe ist nicht Lerntherapie. Nachhilfe ist der Bereich, der das tagesaktuelle Schulgeschäft sozusagen behandelt. Also ich habe Kafka nicht verstanden, dann gehe ich zur Nachhilfe. Oder ich habe das Dehnungshaar noch nicht verinnerlicht, dann gehe ich zur Nachhilfe. Aber in dem Moment, wo ein Kind mit LRS vor dir steht, bringt Nachhilfe gar nichts. Und das ist nochmal ganz wichtig zu wissen, denn wenn du eine Diagnose LRS vorliegen hast, dann ist es ganz doll wichtig, dass du guckst, wo, auf welcher Stufe ist das Kind stehen geblieben und wo setzen wir jetzt sozusagen an. Und das kann sehr viel weiter vor dem tagesaktuellen Schulstoff sein.
Genau. Und jedes Kind ist anders. Jedes Kind lernt anders und braucht demnach ganz logisch eine individuelle Förderung, Betreuung. Ist genau. Klar. Mhm. Ja, und Schritt 4 wäre dann ja im Prinzip schon in der Schule einen Nachteilsausgleich zu erwirken oder eventuell schon einen Notenschutz. Genau. Das ist ja.
Ja, genau. Also fast in allen Bundesländern sind diese beiden Maßnahmen nicht gleichgestellt, sondern sind nachrangig zu behandeln. Das bedeutet schön im Beamtendeutsch geschrieben, dass man in dem Moment, wo ein Nachteilsausgleich nicht wirksam ist, man dann auf den Notenschutz zurückgreift. Also was ist das Ganze? Mhm. Nachteilsausgleich bedeutet, dass sich die Klassenkonferenz einer Schulklasse zusammensetzt. Die Klassenkonferenz sind alle Fachlehrer einer Schulklasse, die setzen sich gemeinsam zusammen und beratschlagen nun, wie kann dem Kind unter Maßgabe dieser Diagnose nun effektiv geholfen werden, welche Maßnahmen werden beschlossen. Mhm. So, und da beratschlagt man sich im allerbesten Falle nicht alleine als Lehrerkollegium, sondern wäre natürlich super, wenn die auch hören würden, was der betreffende Lerntherapeut dazu zu sagen hat. Das ist auch schon an vielen Schulen so, dass die das auch annehmen und auch eben darauf zurückgreifen. Also wir haben viel damit zu tun, dass wir Gutachten schreiben, eben um Empfehlungen auszusprechen dafür, was für dieses einzelne Kind wichtig wäre jetzt als Hilfsmaßnahme. Mhm. An vielen Schulen gibt es auch LRS-Experten sozusagen, also Lehrkräfte, die speziell für LRS fortgebildet sind. Das ist auch gut, wenn diese Lehrkraft dabei ist. Das wird dann auch regelhaft so gemacht. Wenn es so jemanden gibt, ist derjenige regelhaft dabei. Sodass dann auch sichergestellt ist, dass da zumindest ein Lehrer ist, der ein bisschen mehr weiß über die Thematik. Und dann wird sich zusammengesetzt und darüber beschlossen. Das alles wird aber nur auf der Grundlage des betreffenden Erlasses beschlossen. Das bedeutet, es gibt dazu eine Rechtslage. In manchen Bundesländern ist die sehr weit gefasst. Dann hat die Schule eine große Entscheidungsbefugnis. Das ist einerseits gut, andererseits auch schwierig, dann Dinge durchzusetzen. Manchmal die Lerntherapeuten vorschlagen, weil die Lehrer so eine große Handlungsmacht haben und dann auch sagen, wissen wir jetzt auch nicht, das machen wir nicht und das sehen wir so nicht.
Auf der anderen Seite kann der Spielraum aber ja auch sehr positiv sein.
Richtig, genau. Ja. Und gerade dann ist es gut, jemanden zu haben, der Tipps geben kann, der Ideen mitbringt, weil dann eben Lehrer da auch sehr dankbar für sind. Wenn die haben ja dann auch nicht wirklich einen Anhaltspunkt, was können wir jetzt beschließen und was sollen wir jetzt machen, wenn es im Erlass nicht ganz klar geregelt ist. Und dann gibt es Bundesländer, die da doch deutlich klarer sind in ihrem Ablauf und auch sehr klar in ihren sozusagen Hilfsmaßnahmen, die überhaupt gewährt werden. Das sind meistens sogenannte Maßnahmenkataloge, da kann man dann reingucken. Das sind dann 5, 6, 7 Punkte, die im Zuge des Nachteilsausgleichs sozusagen gewährt werden können. So. Mhm. Das heißt aber nicht, dass alles, was da drin steht, dann auch wirklich gewährt wird. Da wird dann auch im Einzelfall entschieden. Das reicht, um Beispiele zu nennen von Arbeitszeitverlängerung in Klassenarbeiten, über dem Kind wird regelhaft vorgelesen.
Hilfsmittel.
Darf Hilfsmittel wie einen Lesestift verwenden, darf Fotos machen von Tafelanschrieben, von Ergebnissicherungen, darf ein Diktiergerät verwenden. Ne? All diese Dinge sind in diesen Erlassen aber klar meistens aufgeschrieben und auch geregelt. So.
Ja, und bei all dieser Auseinandersetzung mit der Schule, dann kann man auch die Lerntherapeutin hinzuziehen. Es ist dann so, dass man sowohl die Schule als auch den Lerntherapeuten von der Schweigepflicht entbinden kann und dass sich im Prinzip Lerntherapeut und Lehrerin, Lehrer, Schule also absprechen können, dass sie zusammenarbeiten können. Das ist wirklich sehr hilfreich und sehr gut, wenn das klappt und das alle zulassen, dass da zusammengearbeitet wird. Das ist ja letztendlich auch
es geht immer das ums Ziel. Kind,
es geht ja ums Kind und das ist eine prima Sache. Ja.
In manchen Fällen ist es schwieriger als in anderen Fällen.
Ja, also genau.
Auch da wieder keine auch Schule ist wie die andere. Ne?
Genau.
Es gibt mittlerweile auch Schulen, die haben feste Lerntherapeuten an den Schulen und die wissen auch genau, ja, wer der Ansprechpartner dann sein kann. Und das ist natürlich Gold wert, wenn sowas passiert. Und dann gibt es wiederum Schulen, die sich so völlig ungern in die Karten gucken lassen und die sowas ganz ungern zulassen. Aber letztlich, also in den meisten Fällen, zumindest der Rat per E-Mail oder per Schriftstück ist dann auf jeden Fall drin. So, ja, ne? Aber in der Klassenkonferenz selber dabei, das ist nicht der Regelfall. So. Aber wichtig für euch als Eltern zu wissen, selbst wenn die Schule sagt, nein, wir möchten keinen von extern dabei haben, holt euch trotzdem den Rat ein bei externen Experten. Ihr könnt ja euer Fachwissen quasi vergrößern, dadurch, dass ihr euch Hilfe sucht. Also ihr müsst nicht denken, nur weil die Schule sagt, nee, da soll jetzt irgendwie die Lerntherapeutin nicht dabei sein, dass ihr dann da alleine davor steht. Ja, das ist definitiv immer sinnvoll, sich diese Hilfe im Vorwege auch zu holen, damit man selber auch mit einem sicheren und guten Gefühl reingeht und auch genau weiß, was erwarten wir eigentlich, was möchten wir für unser Kind. Ne? Das ist immer ganz wichtig, das auch vorab schon zu klären und sich nicht einfach nur wie das Kaninchen vor der Schlange zu warten, was da jetzt befunden wird, sondern ihr habt da auch ein Mitspracherecht bei.
Und der Bericht von der Lerntherapeutin oder dem Lerntherapeuten, der kann ja auch schon ganz hilfreich sein.
Genau, richtig.
Ja. Ja, und Schritt 5 ist letztendlich dann, ja, dass man sich Beratung sucht, dass man in den Austausch geht, dass man sich ein Netzwerk schafft von Experten und aber auch ganz wichtig von anderen Eltern.
Ja, das finde ich auch total wichtig. Es sind so viele Betroffene in Deutschland, ja, so viele. Und unsere Eltern-Community auf Facebook, die wächst stetig. Und wirklich die dringende Empfehlung, tauscht euch darüber aus, geht ins Gespräch mit anderen. Alleine das ist schon mega hilfreich, auch wenn es um so Nachteilsausgleichssachen geht. Also was sozusagen, welche Erfahrungen gibt es, was ist schon bewilligt worden? Mhm. Wo gibt's noch Hürden, wo gibt's Aufklärungsbedarf? Ruft gerne, wenn ihr Fragen habt, unseren Elternrat an. Da könnt ihr euch auf unserer Seite einklicken zu einem wirklich eigentlich guten Kurs, wie ich finde. Guckt euch das mal an und nehmt einfach jede Hilfe in Anspruch, die ihr von extern bekommen könnt und bleibt nicht alleine damit.
Und dranbleiben, gerade im Bereich in der Kommunikation mit der Schule, immer nachfragen, auch wenn es dauert und da ist immer noch keine E-Mail, immer noch nichts passiert, dranbleiben, immer wieder nachfragen,
genau,
weil
das
wird
ist auch
sehr gern verschleppt. Oder
ja, oder eben auch geht im Stress unter, geht unter oder im Altersbetrieb, der Nachteilsausgleich.
Wie auch immer,
genau,
dennoch dranbleiben.
Ne? Aber genau, liegt die Diagnose vor, dann sich nicht auf die lange Wartebank schieben lassen, denn dann ist auch rechtlich abgesichert, dass etwas passieren muss. Auch das ist wichtig zu wissen. Mhm. Das ist eine Rechtslage. Das ist jetzt nicht so, dass die Schule sagen kann, ich glaube, das gewähren wir nicht oder so Nachteils, also auch das brauchen wir ja nicht. Sondern das ist eben eine Rechtslage. Und das ist Eltern oft nicht so klar, dass das nicht dem Wohlwollen der Lehrer unterworfen ist, sondern dass es klar ist, die Hilfe muss von der Schule jetzt kommen.
Genau.
Ja. Und ja, wenn das alles nicht greift, also wenn man jetzt sagt, wir haben den Nachteilsausgleich beschlossen und das ging jetzt so und so lange, also meistens werden auch Zeiten festgelegt erstmal, ne, und dann wird geguckt, hat die Maßnahme gegriffen, hat die Hilfe wirklich was gebracht oder müssen wir nachsteuern, dann, wenn das alles, also wenn alle Maßnahmen des Nachteilsausgleichs je nach Bundesland dann sozusagen durchgeführt worden sind und die alle aber irgendwie nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, dann wird geguckt, ob es einen Notenschutz gibt. Also das ist sozusagen das nachgestellte Verfahren in vielen Bundesländern. Auch da gibt es wieder Ausnahmen. Die Ausnahmen bestätigen die Regel.
Ja, manchmal auch gleichgestellt.
Genau, in manchen Bundesländern ist es gleichgestellt. Aber fast immer ist das sozusagen die zweite Maßnahme nach dem Nachteilsausgleich ist der Notenschutz. Und das bedeutet, dass die Notengebung eben für die Rechtschreibung im Fach Deutsch in vielen Bundesländern, in manchen Bundesländern sogar für alle Fächer ausgesetzt wird. Und das bedeutet dann tatsächlich einen ziemlich großen Schonrahmen, gerade für die stark betroffenen Kinder, weil dann eben einfach mal für eine ganze Zeit Ruhe ist, sozusagen vor der Notengebung, hat aber natürlich alles auch Vor- und Nachteile. Also das sollte man auch nicht...
individuell. Ne?
Das ist schon richtig so, dass man erst den Nachteilsausgleich nimmt und guckt, können wir es vielleicht auch anders schaffen und dann eben sagt, wenn das alles aber nichts bringt, dann muss das Kind erstmal davor und so. Da steckt ja auch das Wort Schutz drin. Ne? Also es ist dann letztlich auch ein Schutz davor, die Noten immer wieder schwarz auf weiß zu sehen. Das hat ja einen Grund, warum man das dann nicht mehr macht. Also ne, das ist aber sozusagen, ja, das ist die zweite Maßnahme in den meisten Fällen.
Ja, somit ist die zweite Stärke, ja, sich Hilfe suchen, Hilfe annehmen, den Weg nicht alleine gehen.
Ja, von außen sich Hilfe zu holen, ist immer richtig. Also in jeder Krisensituation, egal wie allein du dich fühlen magst, am Ende wirst du feststellen, in dem Moment, wo du dich nach außen öffnest, kommen sehr, sehr viele andere, die das ähnliche Problem haben. Auch das ist interessant, wenn du das mal im Bekanntenkreis, im Freundeskreis auch öffentlich machst. Auch dann wird sich zeigen, wie viele am Ende davon auch betroffen sind und wie viele Probleme auch im Lesen und Schreiben haben. Also auch das ist ein Phänomen, dass in dem Moment, wo man mit einer größeren Offenheit die ganze Sache angeht, ne, und sei es erstmal in einem Schutzraum, ne, wie unser LRS-Eltern-Community auf Facebook, wo ja wirklich, das ist ein privater, geschützter Bereich, wo sich ausgetauscht wird. Und da kann man sicher gehen, dass das, was dort gesprochen wird, nicht nach außen dringt, sozusagen. Ne? Wenn man das Gefühl hat, ich kann mich da jetzt auch noch gar nicht öffnen nach außen, aber da sich eben Hilfe zu suchen von anderen, die das Gleiche erleben, das ist immer gut. Das ist immer sehr, sehr gut. Und denkt nicht, dass ihr alleine vor den Dingen stehen müsst.
Nee, genau. Ja, super. Also ich hoffe, die 5 Schritte haben euch ein bisschen Licht
ins
Dunkle gebracht, in den Wirrwarr. Ja, wenn man nämlich eine Diagnose erhält, ist man ja auch erstmal so, weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ja, diese 5 Schritte sind eine Richtschnur vielleicht für euch und wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen helfen. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Familienstark trotz LRS für diese Woche. Nächste Woche melden wir uns mit einem neuen Thema zurück. Bis dahin abonniert unseren Podcast, folgt uns auf Instagram und Facebook und lasst gerne ein Like oder einen Kommentar zur Folge da. Mehr Informationen findet ihr unter corinnamelinski.de.